NDR Info. Themen des Tages.
Erste Festnahmen nach Juwelenraub aus dem Louvre. Beginn des ASEAN-Gipfels in Kuala Lumpur. Zwischenwahlen als Stresstest für Argentiniens Präsident Milei. Verleihung des Deutschen Umweltpreises und Münchens Abstimmung über eine Olympia-Bewerbung. Unter anderem dies erwartet sie jetzt. Willkommen zu unseren Themen des Tages. Ich bin Ulrike Heckmann. Nach dem aufsehenerregenden Einbruch in den Louvre in Paris vor einer Woche gibt es einen ersten Fahndungserfolg, 2 Festnahmen. Die Pariser Staatsanwältin hat entsprechende Medienberichte bestätigt. Darüber reden wollen wir jetzt mit unserer Korrespondentin Caroline Diller in Paris. Wie kam es zu den Festnahmen?
Also die beiden Tatverdächtigen konnten dank der DNA-Spuren gefunden werden, die Ermittler am Einbruchsort sichergestellt hatten und mit Hilfe von Videoaufnahmen. Laut französischen Medienberichten sind diese beiden Männer um die 30 Jahre alt und auch Polizei bekannt, und zwar wegen Einbrüchen in Juweliergeschäfte. Einer der beiden wurde am Flughafen Charles de Gaulle festgenommen. Der wollte sich offenbar nach Algerien absetzen. Der zweite Mann wurde im Departement Seine-Saint-Denis nördlich von Paris gefasst. Die leitende Staatsanwältin Laure Becquiot hat die Medieninformationen inzwischen im Grundsatz auch bestätigt, allerdings nicht in den Details. Und sie bedauere zutiefst, dass diese Informationen jetzt vorzeitig verbreitet wurden, hat sie in einem Kommuniqué geschrieben, denn das könne den Ermittlungen nur schaden.
Gibt es denn eine Spur auch zu den anderen Tatbeteiligten?
Also es gibt bisher zumindest keine Spur, die öffentlich wäre. Die festgenommenen Männer sind jetzt in Polizeigewahrsam. Der kann bis zu 4 Tage dauern. Und natürlich erhoffen sich die Ermittler jetzt von den Befragungen weitere Informationen. Insgesamt wird ja nach 4 Tatverdächtigen gefahndet. Und außerdem ist es natürlich möglich, dass diese 4 Tatverdächtigen den Einbruch auch im Auftrag von Dritten ausgeführt haben. Und das sind eben alles Elemente, die jetzt im Fokus der Ermittlungen stehen. Und die Ermittelnden erhoffen sich einfach durch die Befragungen während des Polizeigewahrsams da jetzt natürlich weitere Informationen.
Erster Fahndungserfolg. Was ist denn mit den gestohlenen Juwelen?
Von denen fehlt weiterhin jede Spur. Es wurden ja insgesamt 8 Schmuckstücke gestohlen im Wert von geschätzt knapp 90 Millionen Euro. Die Krone von Kaiserin Eugenie, die auch entwendet wurde, die haben die Einbrecher auf der Flucht allerdings verloren. Diese Krone wurde wiedergefunden, wenn auch beschädigt. Und natürlich ist jetzt aber die Sorge groß, dass diese Schmuckstücke zerstört bzw. eingeschmolzen werden, um die Bestandteile, also Gold oder auch die Edelsteine, einzeln zu verticken. Insgesamt ist es so, dass 100 Ermittlerinnen und Ermittler daran arbeiten, die Täter und natürlich vor allem die geklauten Juwelen zu finden.
Der spektakuläre Diebstahl aus dem Louvre vor einer Woche hatte ja für viele Schlagzeilen und auch Diskussionen gesorgt. Was ist seither geschehen?
Das Museum ist für die Besucher wieder offen und man merkt da jetzt so ein bisschen schräge Entwicklungen, nämlich dass diese Einbruchsstelle das Fenster als solches zu einer Touristenattraktion wird. Am Wochenende hatten außerdem französische Medien berichtet, dass ein Teil der restlichen Juwelen aus der Apollon-Galerie des Louvre in Sicherheit gebracht wurde, und zwar in den Tresorräumen der Banque de France, 26 Meter unter der Erde. Und das zeigt natürlich schon, dass viel getan wird, um weitere Aktionen, weitere Einbrüche dieser Art jetzt möglichst zu vermeiden. Museumsdirektorin Laurence Descart musste sich außerdem Ende letzter Woche einer Anhörung im französischen Senat stellen und hatte da angeregt, ein Polizeikommissariat direkt im Museum einzurichten, damit die Polizei im Fall der Fälle eben schnell vor Ort ist. Da hat Innenminister Laurent Nunez allerdings schon Nein zu diesem Vorstoß gesagt, denn er sagte, wenn wir das jetzt da machen, dann müssen wir es überall machen, und er sieht die Notwendigkeit dieser Aktion, dieses Schrittes im Moment nicht.
Aus Paris unsere Korrespondentin Caroline Diller. In Kuala Lumpur, der Hauptstadt von Malaysia, hat heute der 3-tägige ASEAN-Gipfel begonnen, der Gipfel der Vereinigung südostasiatischer Staaten. Auch US-Präsident Trump war zum Auftakt dabei, und in seinem Beisein hatten gleich zu Beginn Thailand und Kambodscha einen Friedensvertrag unterzeichnet und damit ihren Grenzkonflikt beendet. Trump hatte beiden Seiten zuvor mit hohen Zöllen gedroht. Unsere Korrespondentin Christiane Justus erzählt über den Besuch aus Washington mehr.
Donald Trump ist angereist, und das zeigt in erster Linie, wie bedeutend die Region Südostasien ist. Die Länder liegen in der strategisch so wichtigen Indo-Pazifik-Region. Hier laufen die bedeutendsten Seehandelsrouten der Welt entlang. Hier liegen wichtige Rohstoffvorkommen. Und die Länder in Südostasien, die stehen in der Mitte der beiden Großmächte, also USA und China. Und das ist ein stetiger Balanceakt. China ist der größte Handelspartner hier, hat aber auch bedrohliche Machtansprüche, zum Beispiel im Südchinesischen Meer. Und die Vereinigten Staaten sind Sicherheitspartner. auch Handelspartner vieler Länder hier. Aber die Sorge unter Donald Trump ist in letzter Zeit gewachsen. Und ganz offenbar möchte Donald Trump zeigen, er will diese Region Südostasien nicht China überlassen. Die Vereinigten Staaten, so hat er es heute betont, sind Partner und wollen auch Partner bleiben von ASEAN. Und nebenbei macht er sogenannte Handelsdeals hier in Kuala Lumpur in Malaysia. Nach dem ASEAN-Gipfel reist Donald Trump morgen weiter nach Japan, wo er unter anderem die neue Premierministerin treffen wird und auch Kaiser Naruhito. Und dann geht es weiter zum nächsten Gipfel, zum APEC-Gipfel, dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in Busan in Südkorea. Da wird er teilnehmen und mit Spannung wird dann eben da das Treffen mit Xi Jinping erwartet. Vor der Reise hatten Medien spekuliert, ob es möglicherweise zu einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un kommen könnte. Aber was wir hören, steht das jetzt nicht auf dem Programm. Mal sehen, Donald Trump ist bereit, das hat er ja mehrmals bereits erklärt.
Soweit der Bericht von Christiane Justus. Der Besuch von US-Präsident Donald Trump, wir haben es gehört, verdeutlicht die wachsende internationale Bedeutung der Region. Die Zollerhöhungen der USA werden hier von großer Sorge begleitet. Auch China versucht, auf die ASEAN-Staaten einzuwirken. Südostasien-Korrespondentin Angelika Henkel erzählt mehr über diese Wirtschaftsregion zwischen zwei Großmächten.
Die Nähmaschinen surren in der Kleiderfabrik in Hanoi, Vietnam. Hier wird im Akkord genäht, auch für den US-amerikanischen Markt. Als Präsident Donald Trump im April verkündete, wie hoch die Zölle für einzelne Länder sein sollten, da war das Entsetzen in Südostasien groß. Auch bei Phan Duc Vieh, dem Generaldirektor der Textilfabrik.
Wir hatten Angst, dass unsere Kunden die Lieferungen stoppen und wir unsere Produktion anhalten müssen und keine Stoffe mehr einkaufen können.
All das ging durch seinen Kopf, erzählt er. Und den vielen Beschäftigten an den Nähmaschinen sei es ähnlich gegangen. 12.000 Frauen und Männer arbeiten in der Firma in 18 Fabriken in 8 Provinzen Vietnams. Zu den Kunden zählen auch renommierte Kleidermarken aus Deutschland. 50% aller Hosen, Jackets, T-Shirts, Hemden exportieren sie aber in die USA. 46% Importzölle standen im Raum. Um das abzuwenden, hat sich Vietnam auf ein Zollabkommen mit den USA eingelassen. Jetzt fallen 20% an. Phan Duc Vieh hat deshalb Sorge. Aber es ist auch ein neuer Motor, um sich weiter umzugucken.
Es ist auch eine gute Gelegenheit für andere Märkte. Europa, Japan, Australien, Kanada, Neuseeland, Korea, Indien, auch China.
Nach neuen Märkten schauen, das ist seine Lösung. Und die der ASEAN-Staaten. In die USA gingen aus Südostasien 2024 Waren im Wert von mehr als 350 Milliarden Dollar. Die Zölle sind daher schmerzhaft für die Region. ASEAN ist der wirtschaftspolitische Schulterschluss von bisher 10 Ländern Südostasiens. Jetzt soll auch Osttimor aufgenommen werden. Thailand, Malaysia, Indonesien und natürlich das wirtschaftlich starke Singapur sind lange dabei. Joanne Lin vom Think Tank ISEAS in Singapur.
ASEAN as a region is very young and dynamic.
Die Region ist sehr jung und dynamisch. Sie hat eine Bevölkerung von 680 Millionen Menschen und eine wachsende Mittelschicht. Das heißt, es bietet auf der einen Seite einen wichtigen Markt, auf der anderen ist es eine wichtige Produktionsstätte für China, für die USA und für andere.
For China, for US and for other middle powers to actually tap into.
Ein Drittel aller Containerschiffe, die auf den Weltmeeren fahren, nutzen die Routen durch ASEAN-Gebiet und durch einen sicherheitspolitischen Hotspot, dem Indopazifik. Auch strategisch ist die Region daher von hoher Bedeutung. Ein erster negativer Effekt durch die US-Zinsen ist schon eingetreten. Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum wurden von Banken nach der Zollentscheidung der USA gesenkt, von 4,7 auf 4,3. Die Märkte hier beobachtet aus deutscher Perspektive Alexander Hirschle. Er arbeitet für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Germany Trade and Invest.
Das ist positiv für deutsche Firmen oder europäische Firmen, weil man hier auch vor Ort spürt, dass von offizieller Seite wie auch von Unternehmensseite hier in der Region ein großes Interesse ist an Geschäftskontakten, an neuem Business in Europa und auch in Deutschland. Also wenn man jetzt hier in die Region kommt als deutsche Firma, ist es mit Sicherheit der richtige Zeitpunkt, weil eine derartige Offenheit hat man selten erlebt.
Die Zölle der USA, welche negativen Folgen sie für Südostasien bringen, wird in den nächsten Monaten spürbar werden. Für Geschäfte mit Europa können sie eine Chance bedeuten.
Angelika Henkel berichtete. Die Republik Irland bekommt eine neue Präsidentin, Catherine Connolly. Die unabhängige Kandidatin, die bei den Wahlen gestern von einem Linksbündnis unterstützt wurde, hat die Wahl mit über 60% der Stimmen überraschend deutlich gewonnen. Ihre Mitbewerberin, Heather Humphreys, gratulierte.
I want to congratulate Catherine.
Ich möchte Catherine beglückwünschen. Sie wird eine Präsidentin für uns alle sein, meine Präsidentin, und ich wünsche ihr alles, alles Gute. Die 68-jährige Connolly sitzt als unabhängige Kandidatin im Parlament, hatte es geschafft, im Wahlkampf die irische Linke hinter sich zu vereinen. Connolly spricht fließend Gälisch und setzt sich für eine Vereinigung Irlands und Nordirlands ein. Außenpolitisch tritt sie entschlossen pro-palästinensisch auf, dass sie höhere Verteidigungsausgaben kritisch sieht und auch die Aufrüstung der EU und strikt für eine neutrale Haltung Irlands steht, dürfte die europäischen Partner nervös machen angesichts des Ukraine-Kriegs und wachsender Bedrohung für kritische Infrastruktur, etwa wichtige Unterseekabel in irischen Gewässern. Doch zumindest diese Wählerinnen in Dublin konnte Connolly überzeugen.
I'm voting for Catherine because I like her attitude. She's calm, she doesn't get upset, she doesn't attack her opponents or her opposite person. She's very, very reasonable and calm.
Sagt diese ältere Dame. Connolly sei ruhig und vernünftig, greife Gegner nicht an. Sie habe schlicht mehr beeindruckt, sagt diese Frau. Doch es gibt auch andere Stimmen auf Irlands Straßen. Von jenen, die fanden, dass nur wenige Kandidaten zur Auswahl standen, konservative Kandidaten fehlten. Vorab hatte es Aufrufe gegeben, deshalb Stimmzettel absichtlich ungültig zu machen. Dem gingen nach ersten Ergebnissen zahlreiche Wähler nach, so wie dieser Herr aus Protest, sagt er.
So you knew you were spoiling your vote. Why did you do that?
Because it's a good idea. It's a protest to tell the government that they shouldn't be selecting who we chose.
Catherine Connolly könnte also mit gemischten Gefühlen ins neue Amt starten. Das Staatsoberhaupt hat in Irland hauptsächlich repräsentative und zeremonielle Aufgaben.
Franziska Hoppen berichtete. In Argentinien haben die Zwischenwahlen zum Kongress begonnen. Die Hälfte der Abgeordnetenkammer und ein Drittel des Senats sollen neu besetzt werden. Argentiniens ultraliberaler Präsident Javier Milei, der bislang weitestgehend mit Dekreten regiert, hofft auf eine eigene Mehrheit im Kongress. Doch seine Zustimmungswerte sind gesunken, berichtet unsere Korrespondentin Anne Herberg.
Vor den verschlossenen Toren der Porzellanfabrik Ilva im Industriegebiet von Pilar, eine Stunde von Buenos Aires entfernt, ist ein Protestcamp aus Plastikplan, Paletten und Autoreifen errichtet. Marcelo Barrionuevo zeigt auf die Hallen hinter dem Werkzaun.
23 Jahre habe ich dort gearbeitet. Jetzt mit 46 Jahren haben sie uns auf die Straße gesetzt. Wir sind 300 Kompaniertos, 300 Familien, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen.
40.000 formelle Jobs gingen seit Ende 2023 allein in der Industrie verloren. Im gesamten Privatsektor waren es fast 250.000. Das sei eine Folge von Milleis Wirtschaftspolitik, sagt der Ökonom Daniel Steingart vom Forschungsinstitut Fundar.
Die Industrie wurde stark getroffen, weil die Landeswährung vergleichsweise stark gegenüber dem Dollar ist. Argentinien ist damit ein teures Land geworden und kaum wettbewerbsfähig. Dazu öffnete die Regierung die Wirtschaft für Importe, um die Inflation zu senken.
Dabei schien es zunächst so, als hätte der libertäre Ökonom mit der symbolischen Kettensäge das Erfolgsrezept für Argentiniens Dauerkrise gefunden. Er drosselte die dreistellige Inflation, verhalf dem chronischen Krisenstaat erstmals wieder zu einem Haushaltsüberschuss. Die Konstruktion des Wunders hat Milei sein neues Buch so auch genannt, das er pünktlich vor den entscheidenden Kongresswahlen vor jubelnden Massen in der größten Sportarena von Buenos Aires vorstellte.
Diejenigen, die überall Probleme sehen, sind die, die die Katastrophe gesät haben, die Argentinien in Venezuela verwandeln sollte. Heute haben wir weniger Inflation, weniger Arme und ein höheres Bruttoinlandsprodukt. Deshalb bitte ich euch, bleibt dran, lasst nicht locker. Wir sind auf halbem Weg. Lasst uns den Fluss ganz durchqueren.
Doch die Geduld schwindet. Milleis Umfragewerte sind auf unter 40% eingebrochen. Und Experten wie Steingart sagen, Argentinien steht am Rand einer Rezession. Dazu sind die Finanzmärkte ins Trudeln geraten. Das Land stand kurz vor einem Währungscrash, wäre nicht, wie Deus ex machina, US-Präsident Donald Trump als Retter aufgetaucht, um seinem Verbündeten mit einem Milliardenhilfspaket zum Währungstausch unter die Arme zu greifen. Allerdings verbunden mit einer recht apokalyptischen Einschätzung der Lage im Land. Sie sterben, sie kämpfen ums Überleben, sie haben nichts, erklärte Donald Trump am Montag an der Tür der Air Force One. Er helfe den Argentiniern, weil er deren Präsident gut leiden könne. Wenn Milei die Wahlen allerdings nicht gewinne, dann werde man nicht mehr so großzügig sein. Umfragen bescheinigen Mileis Partei La Libertad Avanza bei den Kongresswahlen längst nicht mehr den erhofften Erdrutschsieg, aber trotzdem einen knappen Sieg. Ob das dann reicht, genug neue Sitze im Parlament hinzuzugewinnen, um so seine umstrittene Sparpolitik weiter vorantreiben zu können, wird sich zeigen. Sicher ist, nach der Wahl warten alle gespannt auf den Tweet aus dem Weißen Haus.
Zurück nach Deutschland. Die Stadtbildäußerung von Bundeskanzler Merz sorgt weiter für Diskussionen. Die Gewerkschaft der Polizei fordert mehr Kontrollrechte an Bahnhöfen. Das Kabinett hat bereits eine Reform des Bundespolizeigesetzes beschlossen, wonach Beamte künftig in Waffen- und Messerverbotszonen, also auch an Bahnhöfen, Menschen ohne konkreten Verdacht und stichprobenartig überprüfen dürfen. Der Bundestag muss dem aber noch zustimmen. Am Wochenende hat sich nun auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund in die Stadtbilddebatte eingeschaltet. Aus Berlin dazu Bianca Schwarz.
Eine Diskussion über die tatsächliche Lage vor Ort könne dazu führen, dass Bürgerinnen und Bürger sich in Innenstädten wohler fühlen. Das hat der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes gesagt, André Berghegger von der CDU. In Städten und Gemeinden würden sich zahlreiche soziale Herausforderungen zeigen, die auf Wohnungsknappheit, Obdachlosigkeit oder Drogenmissbrauch zurückzuführen sind, so Berghegger. Um die Aufenthaltsqualität in Städten und Gemeinden zu verbessern, sei auch der Schutz vor Kriminalität von Bedeutung. Zum Beispiel durch eine verstärkte Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten, mehr Streifengänge der Polizei oder verdachtsunabhängige Kontrollen an Bahnhöfen. Unabhängig von der Herkunft der Täter müssten Delikte konsequent geahndet werden, betonte Berghegger. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes verwies allerdings auch auf die prekäre Finanzlage vieler Kommunen. Ihre Erwartung an den Bund sei, geflüchtete Menschen mit Bleiberecht besser zu integrieren. Wir müssen die Menschen schneller als bisher in Arbeit bekommen, denn dies ist der Schlüssel zur Integration und bietet ihnen eine wirkliche Perspektive, so Berghegger.
In Chemnitz ist heute der Deutsche Umweltpreis verliehen worden. Er geht in diesem Jahr an eine Schweizer Klimaforscherin für Studien, wie sich Bodenfeuchte, Pflanzen und Erderwärmung gegenseitig beeinflussen, und an ein Unternehmen aus NRW für sein ressourcenschonendes Verzinkungsverfahren. Johannes Giesler war bei der Preisübergabe durch Bundespräsident Steinmeier dabei.
Ich staune jedes Jahr darüber, was für wegweisende, begeisternde Menschen sich für den Umweltschutz, für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzen. Die mit ihren tollen Ideen, ihren ganz besonderen, ihren unersetzlichen Beitrag zur großen gemeinsamen Sache leisten. Und jedes Jahr staune ich wieder, mit welcher Treffsicherheit die Deutsche Bundesstiftung Umwelt solche Menschen findet und mit welch überraschenden Erfindungen, Forschungen oder Produkten diese dann jeweils aufwarten können.
Das ausgezeichnete Unternehmen Zink sei geprägt von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in einer ressourcenintensiven Branche und ein inspirierendes Vorbild für Rohstoff- und Energieeffizienz, so die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Mit einem neuartigen Verfahren, genannt Mikrozink, werden deutlich weniger Ressourcen verbraucht, so die geehrte Birgit Bendig.
Wir tauchen also die Stahlteile in ein 450 Grad heißes Zinkbad ein. Dadurch entsteht eine Zinkschicht auf dem Stahl, die ist normalerweise ungefähr so dick wie ein Haar, und durch das neue Verfahren, das Mikrozinkverfahren, konnten wir diese Zinkschicht reduzieren auf nur noch ein Zehntel davon und dabei 80% der Ressource Zink einsparen.
Die Verzinkung schützt den Stahl vor Korrosion, und verzinkter Stahl ist allgegenwärtig. Leitplanken, Gerüste, Schrauben, Fahrzeugteile. Beim Mikrozinkverfahren gäbe es zudem keine Einbußen beim Korrosionsschutz. Die Schweizer Klimaforscherin Sonja Sinne-Wiratne wurde als brillante Klimawissenschaftlerin gewürdigt, die mit bahnbrechenden Studien auf dem Gebiet der Land-Klimadynamik internationales Ansehen erlangt habe. Sinne-Wiratne erforscht unter anderem den Einfluss von Bodenfeuchte, Verdunstung und Vegetation auf den Klimawandel. Geehrt wird zudem ihre herausragende Kommunikation in Sachen Klimaschutz. In diesem Bereich will Sinne-Wiratne auch als Vorstandsmitglied des Weltklimarates IPCC künftig noch aktiver sein.
Also inwiefern wir wirklich untersuchen können, wie wir unsere Erkenntnisse besser zur Gesellschaft bringen können. Weil wir wissen eigentlich im Klima, in der Klimakrise haben wir alle Lösungen. Wir können eigentlich das lösen in wenigen Jahren. Das Problem teilweise ist die Gesellschaft, also dass es zu viel Trägheit gibt und dass es zu langsam vorangeht. Und deshalb denke ich, wir müssen da auch vielleicht mit Psychologen, Sozialwissenschaftlern zusammenarbeiten, um auch an dem zu arbeiten. Ja.
Der Deutsche Umweltpreis ist mit insgesamt 500.000 Euro dotiert und gilt als einer der höchst dotierten Umweltauszeichnungen Europas.
Johannes Giesler aus Chemnitz. Olympische Spiele in Deutschland 2036, 2040 oder 2044. Die Münchner waren heute bei einem Bürgerentscheid gefragt, was sie davon halten würden, wenn die Sommerspiele ein weiteres Mal nach 1972 in die bayerische Landeshauptstadt kommen würden. Birgit Grundner erzählt über die Abstimmung heute mehr.
Die Wahllokale sind geschlossen, jetzt wird ausgezählt. 2700 Wahlhelfende machen das. Fest steht schon jetzt, die Abstimmung wurde so oder so bei der Briefwahl entschieden. Ein Drittel der Stimmberechtigten hatte schon vor dem heutigen Tag ein Votum abgegeben, während der Betrieb in den Wahllokalen heute sehr überschaubar blieb. Die Wahlbeteiligung hier etwas mehr als 5%. Damit der Bürgerentscheid für den Stadtrat bindend ist, müssen sich insgesamt 10% der 1,1 Millionen Stimmberechtigten beteiligt haben. Wegen der vielen Briefwähler dürfte dieses Quorum auch erreicht sein. Nur wenn eine Mehrheit mit Ja votiert hat, wird die Stadt die Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele weiter vorantreiben. Die Gegner fürchten vor allem die hohen Kosten. Die Befürworter erhoffen sich dagegen Impulse und öffentliche Mittel für die Stadtentwicklung, so wie es vor den Spielen 1972 gewesen ist. Ob es zur Neuauflage kommt, würde freilich auch nach einem positiven Bürgerentscheid an anderer Stelle entschieden. Dafür bräuchte es noch grünes Licht, zuerst vom Deutschen Olympischen Sportbund und dann vom Internationalen Olympischen Komitee.
München ist neben Berlin, Hamburg und der Region Rhein-Ruhr einer der möglichen Kandidaten. Der Deutsche Olympische Sportbund will bis spätestens im nächsten Jahr September entscheiden, ob und mit welcher Stadt sich Deutschland beim IOC bewirbt. Auch in den anderen potenziellen Bewerberstädten sorgt eine mögliche Olympiakandidatur für Diskussionen. Die Rhein-Ruhr-Region will noch über die Form der Bürgerbeteiligung entscheiden, da die Spiele dort auf mehrere Städte verteilt würden. In Berlin ist derzeit kein offizieller Bürgerentscheid geplant. Hamburg plant ein Bürgerreferendum für Mai 2026. Mitdiskutieren kann man in Hamburg schon jetzt. In der Hansestadt hat heute eine Bürgerbeteiligung begonnen. Es gibt Veranstaltungen in den Bezirken und man kann bis zum 12. Dezember online mitmachen und Vorschläge einreichen, und zwar unter olympiabewerbung.beteiligung.hamburg. Und damit sind wir beim aktuellen Sportgeschehen heute. Dieses Derby elektrisiert ganz Fußball Niedersachsen. Am Nachmittag Tom Gernke empfing Eintracht Braunschweig Hannover 96 und am Ende war es dann eine deutliche Angelegenheit.
Ja, und zwar für Hannover 96. 3:0 stand es am Ende. Jörg Tegelhütter war für uns im Stadion und ich habe ihn gefragt, was der Schlüssel zu diesem Derby-Sieg heute war.
Also die entscheidende Szene war natürlich die 20. Minute, in der Eintracht-Stürmer Yadimchi die Sicherung durchbrannt. Anders kann man das nicht sagen. Und er nach einer Rudelbildung seinen Gegenspieler Tomiak wirkte. Dafür gab es vom guten Schiedsrichter Hartmann glatt rot und eine 70-minütige Unterzahl. Die nutzte Hannover dann schon vor der Pause konsequent und auch gnadenlos aus durch die zwei Tore des Finnen Kjellmann. Jokota machte dann mit dem 3:0 nach gut einer Stunde alles klar und sorgte endgültig für klare Verhältnisse in diesem Niedersachsen-Derby zugunsten von 96.
Ja, und dieser Sieg war der erste für 96 in Braunschweig seit Februar 2021. Entsprechend erleichtert war 96 Kapitän Enzo Leopold.
Fühlt sich super an. Ich glaube, es sind brutale Emotionen da frei geworden. Das haben wir eben vor den Fans schon gespürt. Unfassbar schönes Gefühl.
Hannover springt durch den Sieg in der Tabelle auf Rang 4. Braunschweig dagegen bleibt im Tabellenkeller. Die Polizei hat unterdessen verkündet, dass das Derby trotz weniger Zwischenfälle insgesamt ruhig blieb. Das sind doch mal sehr gute Nachrichten. Das Spiel sei ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. In der ersten Liga hat Bayer Leverkusen Wiedergutmachungen betrieben nach der deutlichen Champions-League-Niederlage unter der Woche gegen Paris. Da war das Team von Trainer Kasper Jürmann ja 2:7 untergegangen. Heute in der Fußball-Bundesliga gegen Freiburg gab es einen 2:0-Sieg, Luise Kropf.
Leverkusen zeigte sich nach der bösen Klatsche in der Champions League gut erholt. Nur in der Anfangsphase gegen Freiburg war etwas Unsicherheit zu sehen und auch nur dort hätte Freiburg durch Scherhand in Führung gehen können. Spätestens mit dem 1:0 durch den Leverkusener Poku in der 22. Minute hatte die Werkself dann sein Selbstbewusstsein zurück und kontrollierte die Partie. Das 2:0 nach dem Seitenwechsel von Tabsoba war die Konsequenz daraus. Freiburg war nur nach Standards gefährlich, aus dem Spiel heraus eher selten. Spielte in der Schlussphase nur noch zu 10, weil Lienhardt die gelb-rote Karte sah.
Ja, und es war zugleich für Leverkusen der 4. Ligasieg in Folge. Aktuell spielen noch Stuttgart und Mainz. Mitte der zweiten Hälfte steht es 1:1. Schauen wir in die 3. Liga. Da hat Hansa Rostock ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und auswärts bei Viktoria Köln mit 4:2 gewonnen. Naderi und Fatkic trafen jeweils doppelt. Verloren dagegen hat Alexander Zverev, Deutschlands bester Tennisprofi, und zwar das ATP-Finale in Wien, nach 3 Sätzen und einer durchaus guten Leistung gegen den Weltranglistenzweiten Jannik Sinner. Dass Zverev trotzdem stolz war auf seine Leistung, zeigte sich im Anschluss bei der Siegerehrung, wo er schon wieder gut gelaunt in Richtung Sinner sagte, und ich zitiere jetzt: Jannik, du gehst uns allen sowas von auf den Sack, wir wissen, dass du der beste Spieler der Welt bist. Ja, alles klar. Auch der Handball, der ist heute extrem norddeutsch geprägt. Hannover-Burgdorf verlor bereits knapp mit 22:24 gegen Magdeburg. Aktuell spielen noch Flensburg gegen Erlangen und der HSV Hamburg muss beim aktuellen Meister ran, den Füchsen Berlin. Ein Live-Ticker zu all den Ergebnissen gibt es auf ndr.de/sport. Und um das Sportartenspektakel hier auf NDR Info komplett zu machen, beim Basketball gab es auch ein Nordduell. Die Braunschweiger Löwen besiegten die Rostock Seawolves mit 92:71 und für die Braunschweiger war es am 5. Spieltag der erste Saisonsieg überhaupt.
Danke an Tom Gernke. Das waren die Themen des Tages an diesem Sonntag mit Ulrike Heckmann. Ihnen einen schönen Abend.